Neuer Trainer, alte Ergebnisse. Der BVB tritt weiterhin auf der Stelle. Aber immerhin, die Mentalität ist zurück. Bleibt Hulberg dadurch doch? Was ist eigentlich mit Kovac? Woran hakt der Deal? Und Flaute auf dem Transfermarkt. Die Zeit läuft den Dortmundern in Sachen Verstärkungen davon. Wie ist der Stand bei Adeyemi? Könnte er den BVB noch im Winter verlassen? Ab in eine neue Folge, die Dortmund-Woche.
Hallo zusammen, hier ist die Dortmund-Woche und ich habe überlegt, wie steigt man überhaupt in diese Ausgabe unseres Podcasts ein, nachdem so viel passiert ist um den BVB, habe ich abgewogen und habe dann gesagt, ach, weißt du was, ich mache es einfach ganz anders, ich mache es ein bisschen persönlich. In meinem Büro werden die Fenster gewechselt und deshalb bin ich heute sozusagen in einem Ausweichquartier. Da muss ich ein bisschen improvisieren. Da hab natürlich in der Hektik dann, war verabredet mit Manni Sedelbauer zum Aufzeichnen dieser Ausgabe. Hallo Manni.
Hi Olli, hallo Leute da draußen. Jetzt bin ich gespannt.
Ja, und zwar, ich musste improvisieren, ich habe mein Mikrofonstativ im Büro liegen gelassen und deshalb behelfe ich mir jetzt zur Abstützung des Mikrofons mit einigen Büchern, die ich quasi wahllos aus meinem Bücherregal gezogen habe. Und dabei habe ich festgestellt, boah Müller, du hast deutlich mehr Bücher, als du jemals in deinem Leben Bücher liest. Falls es dich interessiert, Manni, hier liegt unter anderem ein Tagebuch über die Fußball-Weltmeisterschaft 1986.
Dann, von dir verfasst?
Nein, nicht von mir verfasst. Ist irgendwann mal ein Geschenk gewesen. Ich kann mich nicht erinnern, es gelesen zu haben. ein weiteres Buch, das habe ich garantiert noch nicht gelesen, weil es ist immer noch verschweißt. Das ist das Borussia Dortmund Handbuch der Saison 2014-15.
Ui.
Ja, ist jetzt auch zu spät, um da reinzuschauen. Und das einzige Buch, das ich tatsächlich gelesen habe, ist eine Biografie von Johnny Cash. Die liegt oben auf und er guckt mich jetzt an beim Aufzeichnen dieser Dortmund-Woche. Er schaut sehr, sehr ernst aus und es passt ja ein bisschen zur Lage des BVB, ne?
So ist es, so ist es. Sogar jetzt Promis haben wir schon in unserem Podcast gezogen, also mit demjenigen, der dich hier anstarrt, Olli, das kann sich doch sehen lassen. Ich überlege gerade, 86 Argentinien, ne?
Ja, genau. Diego Maradona, die große WM, wo, ja, für mich, aber wirklich nur am Rande, es gibt viel, viel andere Themen, die dringlicher zu besprechen sind. Für mich die letzte WM, die wirklich konkret von einem Spieler entschieden worden ist, nämlich von einem überragenden Diego Maradona. Lang ist her, ja.
Lang ist ja, aber das wäre wahrscheinlich sogar auch spannend, da mal wieder in Erinnerungen zu schwelgen.
Ja, total.
Olli, aber ich glaube, Zeit und auch, ja, was die Themen anbetrifft, haben wir da diese Folge zumindest heute nicht allzu viel Zeit, weil...
Überhaupt nicht.
Wenn ich mir mal so die Liste angucke, boah, da haben wir heute was vor uns, ne?
Das kann man
also
sagen.
Wer konnte damit rechnen, letzten Montag, dass alles so den Lauf nimmt, ne?
Ja.
Also erst dieses Spiel in Bologna, übrigens Bologna, wunderschöne Stadt, Olli, da hast du ein bisschen was verpasst, sag ich dir ganz ehrlich. Am Abend davor noch in einem schönen Restaurant gesessen mit Live-Musik, das war ein guter Abend. Dann am Tag selbst waren wir in der Stadt, gutes Essen, es war auch ein paar Grad wärmer als in Dortmund oder eben in Deutschland, wo auch immer ihr uns hört. Also ja, und diese Stadt hat einfach so einen wahnsinnigen Charme. Also eine meiner Lieblingsstädte, das muss ich so sagen.
Ui.
Und dann, kurz vor Anpfiff, beziehungsweise ich sag mal so gegen Nachmittag, wenn man sich dann so ein bisschen vorbereitet auch auf dieses Spiel. Und dann, ja, da habe ich noch nicht geahnt, dass es so arbeitsintensiv werden würde. Und das ist dann auch am Ende das, was ein Stück weit bleibt. Also gerade dieser Mittwoch dann, der hatte sich, ich weiß nicht, wie es dir ging, Olli, der hatte es ganz schön in sich.
Definitiv.
Weil es enorm viele Themen gibt, die auch jetzt irgendwie noch auf dem Tisch liegen, ne?
Absolut, absolut. Und ich habe tatsächlich, wie gesagt, war ja nicht mit in Bologna, mit Bedauern ein klein wenig an euch gedacht, weil ich natürlich weiß, was das dann bedeutet, wenn die Ereignisse sich derartig überschlagen. Ja. Zunächst mal allein schon die Dramaturgie des Spieles, 1-0 Führung, am Ende dann eine 1-2 Niederlage. Zuvor nach dem Frankfurt-Spiel ja bereits diese klare Ansage von Lars Ricken in Richtung von Nuri Sahin, also Rückendeckung ja, aber wir brauchen Ergebnisse. Die Ergebnisse stellten sich nicht ein. Hinzu kam noch die Art und Weise, wie die Mannschaft da aufgetreten ist. Da war ja eigentlich klar, dass dann was passieren wird. Es ist dann ja offenbar in der Nacht geschehen. Ein Kollege, Manni, der mit war in Bologna, Heinz Büse, mittlerweile ja, den wohlverdienten Ruhestand erreicht. Früher für die dpa aktiv als Sportjournalist. Das heißt, er musste nicht mehr aktuell arbeiten. Und der hat mir gesagt, also stell dir vor, Olli, wir sitzen im Frühstücksraum des Hotels und dann sickert die Nachricht durch, okay, Trennung von Nuri Sahin ist vollzogen, Mike Thulberg wird Interimstrainer. Und dann sagte Heinz Büse zu mir, und sämtliche Kollegen mussten aufstehen, mussten sofort arbeiten, ja, nachdem sie in der Nacht zuvor kaum geschlafen hatten. Er hingegen genoss dann sein Rentnerdasein und ist ja erstmal ans Buffet gegangen und hat sich noch eine Portion Rührei geholt. Ja. Manni, das war stressig, kann ich mir vorstellen, ne? Bologna.
Das war stressig. Das war lustig, dass du das jetzt erzählt hast, weil ich habe mit Heinz dann im Flugzeug, auch auf dem Heimflug, während ich noch einen Text geschrieben habe, auch darüber gesprochen. Er hat gemeint, das ist so eine Reise in seinen, ja, wie viele Jahren Reportertätigkeit, Olli, wie viel waren es?
Oh, der ist bestimmt genauso lange wie ich dabei, also ja, wenn nicht sogar ein bisschen länger, also bin mir nicht sicher, über 30 bestimmt.
Ja, und er meinte, das ist so eine Reise, die er nie vergessen wird, und für ihn war es aber trotzdem natürlich maximal entspannt, ne?
Also ja,
er wurde von dem BVB eingeladen, was ich auch irgendwie toll fand, dass ein Kollege da so eine Ehre zuteil wird, kann man, glaube ich, nicht anders sagen.
Finde ich auch.
Dann auch beim Abendessen noch namentlich erwähnt und so. Also das war echt ein feiner Zug, fand ich. Und ja, aber er hat auch gesagt, ne, also das wird für immer irgendwie auch in Erinnerung bleiben, dass er bei seiner letzten Reise sozusagen mit dem BVB dann so etwas erlebt und dann eben uns zuguckt, wie wir, ja, telefonieren, schreiben, telefonieren, Videos aufnehmen, Live-Schalt machen und. Also das hatte es schon in sich, und es gab ja jetzt nicht nur, ja, ich meine, uns war ja allen klar, ne, wenn das in die Hose geht, auch gerade so ein bisschen die Art und Weise, irgendwie so dieser blutleere Auftritt mal wieder, da konnte man schon ahnen, dass da was passieren wird.
Ja.
Und trotzdem gab es aber rund um das Spiel, das zeigt ja auch das Spiel am Wochenende, ne, mit diesem Banner, der da in der Kurve gezeigt wurde, wo eben darauf stand, die Elefanten im Raum ansprechen, die Probleme stehen nicht an der Seitenlinie. Fand ich übrigens sehr, sehr schön, und fand ich, hat auch ja die Lage des BVB auf den Kopf getroffen, auf den Punkt getroffen, sozusagen, weil es eben darüber hinaus auch noch ganz, ganz viele andere Themen gab. Ein, ja, Zoff immer noch in der Führungsriege, Sebastian Kehl gegen Sven Mislintat, dann ein BVB-Experte, der eigentlich extern als Berater tätig ist, dann sich aber im TV so klar äußert und sozusagen schon fast diese Trennung von Nuri Sahin vorwegnimmt und. Olli, aber vielleicht machen wir es mal ein bisschen der Reihe nach, würde ich sagen, und kommen vielleicht zur aktuellsten sportlichen Entwicklung, eben das Spiel am Wochenende mit einem neuen Übergangstrainer,
genau,
nämlich Thulberg. Und da drängt sich ja normalerweise immer die Frage auf. Ich habe einen Freund, einen guten Kumpel, der ist Werder Bremen-Fan. Grüße gehen da natürlich auch raus. Und der hat gesagt, boah, wenn die jetzt den Trainer wechseln, dann bekommen wir ordentlich den Arsch versohlt. So war, glaube ich, sein Zitat. Und ja, es ging am Anfang, ja. Aber Olli, am Ende ist der BVB da nicht über ein, ja, Unentschieden hinausgekommen. Trotzdem, was hat dir denn gut gefallen? Was hat der Trainerwechsel deiner Meinung nach bewirkt?
Also ich glaube, wenn man natürlich, das Spiel muss man vom Ergebnis her debattieren, überhaupt keine Frage. Da muss man einfach festhalten, es ist nicht der Turnaround gewesen. Es ist das fünfte Pflichtspiel gewesen in diesem Kalenderjahr. Wieder kein Sieg für Borussia Dortmund. Wieder ist ein Spieltag sozusagen ins Land gestrichen, ohne dass man jetzt nennenswert den Abstand im Hinblick auf die Champions-League-Ränge in der Tabelle hätte verkürzen können. Wenn man dann das Spiel selber aber sieht und wenn man den Auftritt von Borussia Dortmund insgesamt mal so ein bisschen einordnet und logischerweise vergleicht mit den Auftritten in den letzten Spielen zuvor, dann muss man sagen, da war schon eine andere Intensität bei Schwarz-Gelb zu spüren. Ich fand auch, dass eine andere Energie da drin war. Gleichwohl, so wie das Spiel losgegangen ist, es gab ja viele Reden jetzt natürlich über diesen Platzverweis gegen Nico Schlotterbeck in der 21. Spielminute. Aber es gab da vorher auch schon so ein paar Situationen, frühe gelbe Karte gegen Julian Riasson, wo ich auch so das Gefühl hatte, wow, vielleicht sogar ein Tick übermotiviert heute der Herr. Dann gab es diese frühe Verletzung von Felix Metscher. Das sind natürlich in dieser Gesamtsituation, in der du dich dann als Mannschaft befindest, wo du zuletzt auch deutliche Zeichen von Verunsicherung gezeigt hast, sind das natürlich Nackenschläge. Und da fand ich es dann anschließend schon, ich will jetzt nicht sagen bemerkenswert, aber ich habe schon zur Kenntnis genommen, als möglicherweise ein Fingerzeig, dass dieser Trainer vielleicht tatsächlich was bewegt hat, zumindest ein paar Blockaden in den Köpfen hat lösen können. Der BVB hat weiter sehr konzentriert und konstruktiv nach vorne gespielt. Der BVB blieb weiterhin feldüberlegen und der BVB ist dann ja auch aus dem Spiel heraus, finde ich, gerechtfertigterweise erst mit 1-0 und dann mit 2-0 in Führung gegangen, auch wenn man natürlich jetzt Debatten über dieses eine Tor führen kann, da haben sie sicherlich Glück gehabt. Nichtsdestotrotz, in Unterzahl gegen Werder Bremen, solch eine Leistung über weite Strecken des Spiels in dieser Gesamtsituation, das musst du dann erstmal hinkriegen und ich glaube schon, dass das irgendwo auch mit ja, dieser frischen Art, die Mike Thulberg da offenbar reingebracht hat, zusammenhängt.
Ja, also ich meine, wenn man Mike Thulberg, glaube ich, als Trainer definieren möchte, beziehungsweise mal so Attribute aufführen, die ihm wichtig sind, dann ist das eben Einsatz, Leidenschaft, Gier,
ja.
Erfolgshunger und. Also der kommt über die Emotionalität. Hat man natürlich auch bei den Toren gerade gesehen, bei dem zweiten. Da habe ich mal kurz zweimal hingucken müssen. Ich dachte, da steht Jürgen Klopp am Spielfeldrand. Also dann mit der Klopp-Faust Richtung Tribüne auch richtig sich abgefeiert oder die Mannschaft dann natürlich auch abgefeiert. Das ist ja auch so das, was die Fans immer sehen wollen. Ne? Also ohne jetzt das immer mit Jürgen Klopp in Verbindung zu bringen, halte ich sowieso für nicht ganz richtig. Ich finde, dieses Kapitel muss man abhaken, sonst wird man sich in Zukunft schwer tun.
Ja, ja.
Ja, wieder ins ruhige Fahrwasser zu kommen, wenn Absolut. Man sich da immer mit der Klopp-Ära vergleicht. Also das ist eben abgehakt. Aber trotzdem zeigt das ja schon so ein bisschen diese, ja, wie soll ich sagen, so diese Puls des Fußballs, der ja in der Region auch gelebt wird und von den Fans. Und nicht umsonst ist diese Antrittspressekonferenz durchaus auf sehr, sehr positives Feedback gestoßen, weil er sich da einfach so total offen und ehrlich und direkt gezeigt hat. Olli, und ich würde sagen, wir hören mal in eine Aussage rein, die bei mir vor allem auch hängen geblieben ist. Hier kommt Mike Thulberg bei seiner Antrittspressekonferenz, wohlgemerkt vor dem Spiel gegen Werder Bremen.
Das ist ein Riesenunterschied, ob man eine Mannschaft über eine lange Vorbereitung hat oder grundsätzlich weiß, dass man mit den 6, 12, 18 Monaten arbeiten wird oder so wie ich, eine klare Aufgabe bekommen hat, bis zu Samstag erstmal das Mannschaft zu betreuen und das Spiel zu gewinnen. Deswegen, was davor war, das interessiert mir jetzt weniger. Jetzt geht es darum, so wie ich vorher gesagt habe, eine gewisse Energie zu schaffen der Mannschaft, eine gewisse Freiheit. Ich habe sehr viele Gespräche geführt mit der Mannschaftsrat, mit jeder einzelnen Spieler. Ich wurde sehr gut aufgenommen. Ich habe ein gutes Gefühl bei den Jungs. Die haben alle Bock. Und am Endeffekt, das, was ich verlangen wird, das kann jeder von denen umsetzen. Das ist keine Überdinger. Nochmal, die haben das Fußballspiel nicht verlernt. Wenn man Fehler macht, dann repariert man die. Aber man repariert die in Fullsprint mit Sabber im Mund, mit Messers zwischen die Zähnen. Und das will ich sehen. Und wenn die Fans das sehen, dann haben wir 81.000 gegen 11. und das muss der Maßstab sein.
Ja, mit Summer Immun so Messer zwischen die Zähne. Ne, jetzt mal ein klein bisschen Pitchen-Dänisch hier reinzubringen. Aber das ist natürlich genau die Ansage, glaube ich, die A, eine verunsichertere Mannschaft, wie es der BVB zu dem Zeitpunkt war, gebraucht hat. Und B ist natürlich das genau das, was auch ein gutes Signal nach außen sendet, was bei den Fans relativ gut ankommt. Ein junger, 39 Jahre alt, kämpferischer Trainer, jemand, der auch seine seine Situation relativ realistisch einschätzen konnte, der natürlich wusste, okay, ich habe nicht viel Zeit. Er hat ja erst in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch erfahren, dass er die Profis trainieren wird. Da hat es ja geheißen, zunächst nur bis zum Samstag, bis zu diesem Werder-Spiel. Er wusste, ihm bleibt eine komplette Trainingseinheit im Prinzip mit Spielern, die er natürlich kannte, aber noch nicht aus der persönlichen Zusammenarbeit kannte. Und da, glaube ich, hat er eine ganz gute Art und Weise gefunden, um mit den Jungs auch umzugehen. Er hat ja gesagt, er hat relativ viele Gespräche geführt. Er hat halt versucht, auch so ein bisschen Blockaden in den Köpfen zu lösen. Er hat versucht, die Führungsspieler in die Pflicht zu nehmen. Und er hat ja immer wieder betont, es gibt keine Ausreden, es gibt keine Alibis. Manni, was mir noch haften geblieben ist von dieser Antrittspressekonferenz, die in der Tat auf ein sehr positives Echo gestoßen ist, ist die Art und Weise gewesen, wie er einmal einen Kollegen, der die Frage sozusagen nach dem körperlichen Zustand der Mannschaft, ja, da konnte man ja auch tatsächlich berechtigterweise Bedenken haben, nach den Auftritten der letzten Woche gestellt hat und dann nochmal dieses Thema Grippewelle Anfang des Jahres da erwähnt hat, wo er dann gleich da reingegrätscht ist, gesagt hat, ich will Sie hier nicht unterbrechen, aber das sind alles nur Alibis, das wären alles nur Ausreden, wir wollen keine Ausreden haben. Und wie er dann gesagt hat, er erwartet von jedem Spieler, dass er sich verausgabt, dass sie laufen, bis es nicht mehr geht. Und wenn sie tatsächlich nicht mehr laufen können, dann sollen sie es ihm sagen, dann kann er auswechseln, er könne fünfmal auswechseln. So, das ist diese Form von Entschlossenheit, die, glaube ich, ganz Fußball Dortmund gut getan hat. Und ich glaube, dass die auch zumindest Einfluss genommen hat auf die Tatsache, dass die Mannschaft diesen frühen Platzverweis eines sehr, sehr wichtigen Spielers mit Nico Schlotterbeck relativ gut weggesteckt hat über einen relativ langen Zeitraum gegen Ende. Klar, es ist wieder kein Sieg gewesen, keine Frage. Gegen Ende, glaube ich aber, nachdem Ole Werner dann in der 60. dreimal ausgewechselt hat, frische Kräfte gebracht hat und Werner natürlich auch ein bisschen beflügelt war nach diesem Anschlusstreffer durch Bittencourt, da, glaube ich, war es dann auch...
Was für ein Tor, oder?
Ja, ein brutales Tor, brutal gut. Er nimmt den Ball mit vollem Risiko. Das gelingt ihm sicherlich auch nicht Woche für Woche. Und das war nochmal so eine Initialzündung für Werder Bremen. Und dann, glaube ich auch, ist es irgendwo dann vielleicht sogar auch nachvollziehbarerweise eine Frage der Physis beim BVB gewesen. In der Schlussphase kommst du aus mehreren englischen Wochen. Werder hat lange gebraucht, um in dieses Spiel zu finden. Dann waren sie auf einmal da, haben den BVB eingeschnürt. Und klar, das zweite Tor, finde ich, kannst du besser verteidigen. Aber unterm Strich muss man sagen, wenn man dieses Spiel isoliert betrachten würde, ich glaube, da würde jeder sagen, ja, das ist unter den Umständen in Ordnung gewesen. Nur die Tabellensituation, so wie sie sich darstellt, die verzeiht ihr natürlich sowas nicht und die fragt auch nicht, wie ist das denn zustande gekommen. Also das ist die Situation für mich und ich glaube aber auch, wenn man anschließend dann mit Spielern gesprochen hat, die waren recht angetan von der Art von Mike Thulberg. Manni, dein Einverständnis vorausgesetzt, hören wir mal rein, was beispielsweise Gregor Kobel zu dem Neuen an der Seitenauslinie gesagt hat.
Yes, Einverständnis erteilt, lass es reinhören.
Gut. Ich muss sagen, er hat einen sehr guten Eindruck gemacht, finde ich. Er ist direkt gekommen, ist selbstbewusst aufgetreten. Ich glaube, es ist auch nicht selbstverständlich, wenn du jetzt so von der Jugend hochkommst, ne, und jetzt an der Seitenlinie stehst, so von heute auf morgen. Aber ich finde, er kommt mir vor wie einer, der eine gute Energie hat, ne? Er versucht, sich da einzubringen. Er hat sich extrem gefreut auf die Aufgabe, ne, mal dabei zu sein, uns da coachen zu können, in der Bundesliga an der Seitenlinie zu stehen. Und ich finde, er hat das auch wirklich sehr gut gemacht bisher. Ich meine, wir haben, ich kann ja euch jetzt nicht wirklich was sagen, ne? Ich meine, wir haben 1,5 Tage gehabt, ja. Und davon war ein Training nur ein Regenerationstraining, weil wir von der Champions League kamen. Aber ja, du, also der erste Eindruck ist wirklich ein sehr ein guter Typ. Ne? Ich finde, er hat das wirklich super gemacht für das, dass er jetzt einfach so einen Tag herkommt und an der Seitenlinie steht. Ne?
Ja, und wir hörten einen Dortmunder Torhüter, der, ja, ich fand, er klang schon durchaus angetan von dem neuen Trainer. Ist natürlich klar, dass man jetzt nicht taktisch komplett neue Konzepte erarbeiten kann. Das hat Mike Thulberg ja auch schon auf der Pressekonferenz gesagt, dass da die Zeit ja gar nicht dafür da ist, das ist ja klar, aber trotzdem hat er so ein Stück weit neuen Schwung eingebracht, hat vielleicht auch was damit zu tun, dass er sich ja ab Donnerstag dann ins Hotel eingesperrt hat, geisterte ja auch rum.
Ja, hatte er nicht.
Also, ja, genau.
Das ist lustig, die Geschichte. Er wollte, gesagt, um Gottes Willen, ich will dem alles unterordnen, ich will jetzt nicht gestört werden von meiner Familie und ich will erst recht nicht, er wohnt in Essen, Mike Thulberg, und ich will jetzt auch nicht unbedingt auf der verstopften A40 irgendwie Zeit verlieren. Und dann hat er aber sich derartig in die Arbeit gestürzt und hat so lange, so intensiv gearbeitet, dass als er dann Feierabend machen konnte in den Tagen vor dem Bremen-Spiel, es schon so spät war, dass die Autobahn frei war und dann ist er doch nach Hause gefahren. Also hat er, das Hotelzimmer ist umsonst gebucht worden sozusagen.
Ja, ich hoffe, der BVB erstattet ihm das. Nein, aber das ist doch genau das, was eigentlich die Mannschaft so ein Stück weit gebraucht hat. Also man, klar, bringt es jetzt nichts, darüber zu spekulieren, was wäre gewesen, wenn Nico Schlotterbeck nicht mal wieder gegen Werder Bremen, wie er schon im Hinspiel auch vom Platz steht und so weiter. Trotzdem unterm Strich, glaube ich, bleibt ein kleiner Effekt, was diese Trennung dann von Nuri Sahin erzielt hat, wenn es auch nicht dann mit 3 Punkten belohnt wurde, aber es haben sich alle relativ, also glücklich ist jetzt, glaube ich, übertrieben, weil keiner nach dem Spiel glücklich war. Die Enttäuschung überwiegt weiterhin. Du wartest immer noch auf den nächsten Dreier oder auf den ersten Dreier in dem Jahr, aber trotzdem auch intern sind alle oder waren alle sehr, sehr zufrieden mit Mike Thulberg, was natürlich zwangsläufig diese Frage aufwirft. Na, Olli, erst hieß es, okay, es ist nur das Werder-Spiel, jetzt wissen wir, okay, er würde auch gegen Donetsk auf der Trainerbank sitzen, was natürlich auch aus Zeitgründen total Sinn macht. Ne? Also morgen geht es ja schon an den Matchday minus one, wie es so schön heißt, also einen Tag vor dem Champions-League-Spiel, dann am Mittwochabend, Training, Pressekonferenz und so. Ich glaube, das wäre alles zu kurzfristig gewesen. Und trotzdem scheint es ja dann schon zu sein, als wäre es nicht die Wunschlösung, auch wenn vielleicht der ein oder andere Fan jetzt sagt, ey, eigentlich genau so einen brauchen wir. Olli, wie schätzt du es ein? Ich weiß, vor ein paar Tagen war das ja wirklich gar kein Thema, aber gibt es denn irgendeine Option, mit ihm weiterzumachen oder ist der Plan nach wie vor, einen neuen Trainer zu präsentieren?
Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie tatsächlich mit Mike Thulberg die komplette Saison machen werden. Gerade vor dem Hintergrund der vergangenen Erfahrungen. Also du hattest jetzt Trainer mit Nuri Sahin und davor sicherlich auch mit Edin Terzic, die noch nicht die allererfahrensten in dem Geschäft waren. Der BVB, das hat sich sowohl unter Edin Terzic, obwohl, wie gesagt, Terzic hatte ja erstmals, als er eingesprungen ist, damals für Lucien Favre ja den DFB-Pokal gewonnen, wäre fast Meister mit dem BVB geworden, hat die Mannschaft ins Champions-League-Finale geführt, ist ja noch gar nicht so lange her. Aber du hattest immer wieder auch gemerkt, dass es zwischenzeitlich mal Probleme gibt im Bezug auf Mentalität bei einzelnen Spielern, in Bezug auf Formschwankungen, dass es beispielsweise auch mal Versuche gegeben hat, die Autorität dieses Trainers so ein bisschen zu attackieren. Ich erinnere ja an dieses Interview von Mats Hummels vor dem Champions-League-Finale, was ein unfassbarer Frontalangriff gegen Edin Terzic war. Das ist fast noch so ein bisschen untergegangen in der Wirkung. Dann hast du auf Nuri Sahin gesetzt, jemanden, der logischerweise bei Antalyaspor schon Erfahrungen gesammelt hat in der Türkei, dann aber relativ schnell gemerkt, auch oh, Borussia Dortmund, komplizierte Mannschaft, großer Verein, viel Druck, das ist nochmal eine andere Herausforderung. Klar, kannst du jetzt sagen, das geht doch relativ vielversprechend los vielleicht mit Mike Thulberg, die Art wirkt erfrischend, aber sich nochmal auf sowas einzulassen, Das glaube ich nicht, dass sie das machen würden, einfach weil, und das hoffe ich zumindest, sie auch die Lehren aus der Vergangenheit gezogen haben werden. Damit behaupte ich jetzt andererseits nicht, dass ich weiß, was jetzt passieren wird. Manchmal habe ich sogar so ein bisschen das Gefühl, sie wissen selber noch nicht hundertprozentig, was sie machen sollen und sind auch deshalb natürlich in erster Linie mal ein klein bisschen erleichtert, dass sie am Samstag gespürt haben, ah, okay, wir gewinnen vielleicht, bis wir diese Entscheidung, die natürlich von einer ungeheuren Tragweite ist, treffen müssen, noch ein klein wenig Zeit. Deshalb kriegt er jetzt das Donetsk-Spiel noch. Und dann ist halt die spannende Frage, wie sieht ganz klar die Vorstellung von Borussia Dortmund aus, was den kommenden Trainer angeht für mich? Und das ist die entscheidende Frage. Es gibt Konsens, soweit ich das gehört habe, dahingehend, dass man gesagt hat, ja, Thulberg, das ist ganz gut und schön, aber eigentlich braucht die Mannschaft einen erfahrenen Coach. Eigentlich braucht die Mannschaft eine gestandene Autorität, der auch die Liga kennt, Manni. Und dann wären wir natürlich relativ schnell bei jemanden wie Niko Kovac. Auf den treffen ja alle diese Attribute zu. Und Kovac wäre auch im Gegensatz zu dem einen oder anderen Trainerprofil, was Lars Ricken oder Sebastian Kehl oder von mir aus auch Aki Watzke im Kopf haben, dann wären wir ja tatsächlich dabei zu sagen, ja, wenn es denn Kovac werden soll, warum ist das dann noch nicht? Der ist frei, der ist verfügbar und das öffnet natürlich den Spekulationen Tor und Tür, wie beispielsweise auch dieser Überlegung, naja, vielleicht schwebt Ihnen ja doch langfristig ein etwas anderer Trainertyp vor, der auch für eine etwas andere Art von Fußball spielt, der dann aber jetzt nicht verfügbar ist, aber vielleicht im kommenden Sommer verfügbar wäre. Und dann wiederum die Frage an dieser Stelle, ich weiß, wirst du wahrscheinlich auch nicht beantworten können, würde es sich ein Niko Kovac antun, zu sagen, ja okay, dann komme ich halt nur für ein halbes Jahr und mache nur die Saison zu Ende. Da wage ich doch ein paar Zweifel anzumelden.
Ja, genau. Also wie gesagt, wir bewegen uns irgendwo im Raum der Spekulation und ich glaube eben genau das ist das Problem. Also wenn du dir jetzt vorstellst, wenn du auf den Kalender guckst, in 4 Monaten ist die Saison eigentlich schon wieder vorbei. Wenn du einen Niko Kovac holst, der beim FC Bayern war, der bei Eintracht Frankfurt richtig gute Arbeit geleistet hat, dort auch einen Umbruch hinbekommen hat mit dem Team, mit dem Verein, in Monaco gute Arbeit gemacht hat, wir klammern Wolfsburg mal so ein bisschen aus, dann kannst du, finde ich, und das ist auch sein gutes Recht, ihm nicht das Angebot zu machen, okay, 4 Monate und dann danke, tschüss, sondern der ist natürlich auch noch immer noch jung, der will immer noch als Trainer, glaube ich, viel bewirken, viel durchstarten und der lässt das meiner Meinung nach nicht mit sich für 4 Monate machen. Ich glaube, er braucht da die klare Perspektive, dass das heißt, okay, pass auf, wenn wir das und das erreichen, dann machst du weiter. Das muss irgendwo realistisch sein, dass er das hinbekommt. Aber ich glaube, als reiner Feuerwehrmann oder als Notnagel, ist Kovac vielleicht ein Stück weit zu schade, sieht er sich auch nicht darin. Von daher, glaube ich, wird das sehr, sehr schwer. Muss ich auch ganz ehrlich sagen, Olli, verstehe ich es auch gar nicht, wieso man ihm nicht die längere Perspektive anbieten kann, wenn es funktioniert. Das ist natürlich immer Voraussetzung, aber das ist es ja so auch immer. Ne? Man wollte auch mit Nuri Sahin eine neue Ära prägen und nach einem halben Jahr hat man festgestellt, okay, hier ist sie zu Ende. Also einen Weg zurück gibt es ja immer und ich finde Kovac sehr, sehr interessant, weil er einfach jemand ist, der ja auch mal hart durchgreifen kann. Das ist jetzt nicht unbedingt der Kumpeltyp, der alle mit Samthandschuhen anfasst, sondern der die Mannschaft dann auch mal wieder so ein Stück weit resettet, vielleicht auch den Spielern nochmal den Ernst der Lage noch mehr verdeutlicht und sowas hinbekommen kann, weil er es ja auch schon bewiesen hat. Von daher, fragt man sich natürlich schon, wieso ist er immer noch nicht da, weil auch sein Name kursierte jetzt schon ein bisschen in Dortmund umher, aber es ist auch klar, es ist immer noch nicht lange her, dass Nuri Sahin abgelöst wurde und sie haben ja darauf gesetzt, dass es mit Nuri Sahin weitergeht. Ich meine, wir haben es letzte Woche, glaube ich, schon gesagt, das Kiel-Spiel, das ist jetzt knapp 2 Wochen her und das war das erste Mal, dass sich wahrscheinlich die Verantwortlichen Gedanken gemacht haben, ja Moment mal, irgendwie läuft das hier komplett aus den Fugen, wir müssen da vielleicht doch früher als geplant was tun. Und dem zahlen sie jetzt so ein bisschen Tribut, finde ich. Oder wie siehst du es?
Ja, also das ist das eine. Natürlich kann man sagen, du hättest diese Situation zumindest so, wie sie sich dann nach Bologna ergeben hat, schon mal ins Kalkül ziehen müssen. Das ist sicherlich richtig, denn die Fragezeichen waren ja auch schon im November und Dezember da, als du gemerkt hast, oh, die Mannschaft hat immer wieder Leistungsschwankungen aufzuweisen. Dann setzten die sich im Januar ja auch fort, das erste Spiel gegen Leverkusen. Das war unterm Strich natürlich irgendwo ein Spiel unter auch sehr schwierigen Startbedingungen für Borussia Dortmund mit diesen ganzen grippebedingten Ausfällen, die du da gehabt hast. Trotzdem, so wie die Mannschaft gespielt hat, so wie sie sich da hat auskontern lassen, da konntest du tatsächlich auch Fragen stellen, ob die taktische Herangehensweise, und für die ist ja nun mal ein Trainer zuständig, die richtige war. Das heißt, da hättest du dich schon mit diesem Szenario auseinandersetzen können. Wenn die Jetzt-Situation mal vor Augen führen, dann müssen wir natürlich auch eines sagen. Sie merken, dass es mit Thulberg gegen Donetsk wahrscheinlich auch noch gut gehen kann. Und vielleicht wird es mit Thulberg auch noch beim nächsten Auswärtsspiel in Heidenheim gut gehen. Das heißt, du hättest im Prinzip, wenn ich mich mal versuche, in die handelnden Personen reinzuversetzen, diese Woche noch, um mal wirklich auszuloten, was ist für dich möglich. Denn wir haben ja jetzt diese These aufgestellt, dass man beim BVB in die Richtung gedacht hat, ja, Kovac jetzt, das wäre schon gut, aber vielleicht würde ein anderer Trainer, der erst im kommenden Sommer verfügbar wäre, besser zur Mannschaft passen. Ich kann nur davor warnen, dieses Konzept zu verfolgen. Ich weiß, das ist schon beim BVB mal gemacht worden in der Saison, als Peter Bosz zunächst da war, als man sich von ihm dann kurz vor Weihnachten getrennt hat und als Peter Stöger die Mannschaft zu Ende geführt hat. Der hat die Truppe dann ja tatsächlich noch in die Champions League geführt, wenn auch mit ein bisschen Glück. Man ist Vierter geworden und die Absprache war, okay, danach kommt was Neues. Und dann kam mit Lucien Favre sowas wie der Wunschtrainer zum damaligen Zeitpunkt tatsächlich. Das geht nicht jedes Mal gut, zumal, nehmen wir doch mal jemanden wie Sebastian Hoeneß. Es ist richtig, der soll eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag mit dem VfB Stuttgart haben, aber Sebastian Hoeneß ist sehr, sehr erfolgreich beim VfB Stuttgart und ich habe schon einen weiteren Grund genannt, der einem eventuell zweifeln lässt, ob der im Sommer dann sagen würde, ich komme nach Dortmund. Seine familiäre Verbundenheit. Dieter Hoeneß, wie gesagt, sein Vater früher für den VfB gespielt. Dann hast du Uli Hoeneß, seinen Onkel, der sicherlich auch immer mal so ein bisschen ein Auge auf Sebastian Hoeneß geworfen hat. Er war ja auch schon beim FC Bayern in der Verlosung. Ja. Also ich würde mich nicht darauf verlassen, dass der im Sommer dann tatsächlich verfügbar wäre. Das Einzige, was ich mir noch vorstellen könnte, ist, dass sie vielleicht noch mal einen Vorstoß bei Roger Schmidt machen. Roger Schmidt ist ja seit seinem Engagement bei Benfica vereinslos. Roger Schmidt hat ja gesagt, er möchte erst im kommenden Sommer einsteigen. Ob man vielleicht tatsächlich noch eine Chance sieht, ihn davon zu überzeugen, ja gut, Borussia Dortmund ist nach wie vor nicht irgendwer, Verein mit großer Strahlkraft, auch wirtschaftlich guten Möglichkeiten, ich komme vielleicht doch noch früher. Also, aber das wäre für mich die einzige Erklärung, warum man sozusagen diese Aktivitäten in Richtung Niko Kovac vielleicht nicht forciert. Das wäre aber nochmal die einzige sinnvolle Erklärung, die ich dafür hätte, sollte es so sein.
Ja. Ja, mein Hot Take, wenn, so wie man das heutzutage sagt, also mein Tipp wäre vielleicht auch tatsächlich, ne, wenn das gegen Donetsk gut läuft und man noch nicht in wahnsinnig fortgeschrittenen Gesprächen ist mit Niko Kovac und Co., Also ich würde es nicht ausschließen, dass Mike Thulberg, auch wenn das alle sagen, nicht weiterhin Cheftrainer bleibt bei Borussia Dortmund. Auch wenn natürlich alle sagen, nee. Aber auch da, wir erinnern uns, wie gesagt, vor dem Werder-Spiel hieß es, okay, nur für dieses Spiel. Jetzt sind schon 2 Spiele, dann hast du ein paar Tage später das Spiel in Heidenheim. Also es geht ja Schlag auf Schlag.
Ja.
Viel Zeit, um da jemanden sich eingliedern zu lassen, hast du nicht. Aus den Fanlagern kommt auch positive Rückmeldung. Du sparst dir Geld, wirst ja vermutlich auch noch für Nuri Sahin aktuell ein bisschen was zahlen. Natürlich. An Gehalt. Von daher, ja, also ich würde es zumindest noch nicht ausschließen, nee, dass das vielleicht auch bis Saisonende mit Mike Thulberg weitergeht. Und irgendwie, ja, wäre es für mich auch so ein typischer BVB-Move, um ehrlich zu sein.
Ja, aber er wäre fast schon zu typisch. Und sie haben jetzt ja tatsächlich gemerkt, dass es ein paar Schwierigkeiten in sich birgt. Und dass auch gerade diese Mannschaft wirklich eine gestandene Autorität braucht. Ja. Deshalb, also nach meinen Erkenntnissen ist das, ausschließen kann man sowieso nichts in Bezug auf Borussia Dortmund. Das hängt auch ein bisschen mit den etwas verworrenen Führungsstrukturen zusammen. Kommen wir ja gleich noch drauf zu sprechen. Aber nach meinen Erkenntnissen ist es sehr, sehr unwahrscheinlich, wenn es so kommen sollte. Also, wie gesagt, wenn du tatsächlich sagst, du gibst Thulberg nicht nur Donetsk, sondern du gibst ihm auch noch Heidenheim, dann könntest du ja sogar sagen, okay, dadurch, dass der BVB ja aus dem Pokal geflogen ist, hättest du in der kommenden Woche eine komplette Woche für den dann neuen Cheftrainer, um mit der Mannschaft zu arbeiten. Mhm. Das wäre jetzt nicht der schlechteste Zeitpunkt, um den neuen Trainer anfangen zu lassen. Also ich könnte mir vorstellen, dass es darauf hinausläuft. Warten wir es mal ab.
Ja. Ja? Wir warten es ab. Olli, was ich übrigens noch sehr, sehr spannend und deutlich fand, waren die Worte einiger Spieler nach dem Spiel, weil, wie gesagt, in der Woche ist viel passiert, Nuri Sahin ist nicht länger Trainer, gab natürlich dann auch viel Kritik in Richtung der Spieler, ne? Die Mannschaft lässt den Trainer im Stich, gibt da auch nicht mehr alles, und Julian Brandt, fand ich, hat da sehr, sehr deutliche Worte dann auch nach dem Bremen-Spiel gefunden, und da hören wir jetzt mal rein.
Ich glaube, wenn irgendwas sportlich in einem Verein nicht läuft, dann macht jeder die Augen ganz weit auf und guckt links und rechts und bemerkt auf einmal alles, und dann, es gibt ja Nebenschauplätze, gibt es ja nur, wenn es nicht läuft. Wenn es gut läuft, gibt es die ja gar nicht. So, und das ist ja immer so, dass, also es gibt nur gut oder es gibt ganz, ganz schlecht. Vor allem hier in diesem Verein, und dementsprechend, das ist nicht mein Thema. Also wir wissen, dass wir in den letzten Wochen super schlecht Fußball gespielt haben. Und dafür fühlen wir uns auch definitiv schuldig und schämen uns auch dafür, dass wir den Verein, wie gesagt, in so eine Situation gebracht haben, überhaupt Nuri Sahin zu entlassen. Ich persönlich hätte super gerne mit ihm weitergearbeitet. Aber was da am Ende für Nebenschauplätze alles das Thema ist, ist nicht mein Bier.
Ja, sehr selbstkritische Worte von Julian Brandt. Er sagt viele gute Dinge, das muss man ihm zugute halten. Er ist ein Fußballprofi, der auch reflektiert, der auch, das nehme ich ihm zumindest ab, wirklich über die eigene Verantwortlichkeit an bestimmten Situationen nachdenkt. So auch in dieser Situation. Und klar, ich meine, es ist ja auch so gewesen, dass diese Mannschaft, das finde ich auch, den Trainer hat hängen lassen. Ich glaube jetzt nicht unbedingt mal, dass sie es bewusst getan haben, aber ich glaube schon, dass sie auch ganz gerne, sagen wir mal, die Alibis, die vielleicht auch der eine oder andere Fehler taktischer Art, die Nuri Sahin unterlaufen sind, dass sie diese Alibis auch sehr gerne angenommen haben, dass es da diverse Beispiele auch gegeben hat, wo man sagen können, über diese oder jene Trainerentscheidung kann man unterschiedlicher Meinung sein, also die Sahin getroffen hat, aber trotzdem gleichwohl kann die Mannschaft sich gegen schwierige Situationen anders und besser zur Wehr setzen. Das ist nicht passiert, und deshalb ist es gut und ist es auch richtig, wenn Julian Brandt da auch noch mal klar zu verstehen gibt, jawohl, wir sind uns unserer eigenen Verantwortung bewusst, die wir als Spieler dafür tragen, dass die Situation sich so miserabel darstellt, wie sie sich derzeit leider Gottes um den BVB darstellt.
Und trotzdem, ja, und das haben ja die Fans auch, ich habe es davor angesprochen mit dem Banner, zur Sprache gebracht, dass eben nicht nur der Trainer an der misslichen Situation genau. schuld ist. Ich glaube, Olli, da sind wir uns ja einig, dass ja, das Problem an sich, was die Dortmunder schon seit Jahren gefühlt haben, ja, auch was mit der Führung zusammenhängt. Und deshalb würde ich sagen, wir ja, kommen mal zu unserer ersten Kategorie dieses Podcasts, weil, ich habe es davor schon angesprochen, gerade der Nachlauf des Bologna-Spiels hat ja durchaus für Diskussionsstoff gesorgt und deshalb kommt hier unser Aufreger der Woche.
Mhm. Aufreger der Woche.
Ja, wir erinnern uns nochmal zurück. Matthias Sammer nach dem Bologna-Spiel hat sehr, 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 sehr deutliche Worte gefunden für diese Niederlage in Italien. Hat die Mannschaft, den Trainer komplett zerlegt. Ich glaube, anders kann man es auch nicht sagen. Hat diese ja, Entscheidung fast schon vorweggenommen. Ne? Also da klang schon so, so viel durch. Und ich glaube, er hätte sich nicht so deutlich geäußert, wenn die Entscheidung des Vereins schon vorhersehbar gewesen wäre, dass man sich eben von Nuri Sahin trennt. Und jetzt ist es eben so, dass der Verein wohl, ja, also auch intern hat das natürlich für sehr viel Fuss gesorgt. Das hatten wir letzte Woche auch schon so berichtet, dass es da Gespräche gab. Und jetzt soll es offenbar ein Ultimatum geben für Matthias Sammer von ganz oben, also von Geschäftsführer Lars Ricken. Der sagt, du musst dich entscheiden, entweder TV-Experte oder eben dann BVB-Berater. Olli, ich weiß, weil wir auch drüber gesprochen haben, dich hat dieser Vorfall ja auch, ja, was soll ich sagen, verwundert ist wahrscheinlich noch harmlos ausgedrückt, ne?
Ja, also ich bin der Meinung, das ist ein absolutes No-Go. Das muss man mal so deutlich formulieren. Matthias Sammer ist externer Berater von Borussia Dortmund und es kann nicht sein, dass ein externer Berater sich in dieser für alle Beteiligten sehr, sehr schwierigen Situation, selbst wenn, das ist schon richtig, die Trennung von Nuri Sahin nach diesem Auftritt von Bologna absehbar war, aber er kann sich trotzdem nicht hinstellen und dann die Mannschaft in dieser Art und Weise da an die Wand nageln und dann gleichzeitig noch sagen, ja, ach übrigens, die sitzen jetzt zusammen und die sprechen darüber, wie es weitergeht. Da hat er bei Weitem seine Kompetenzen überschritten. Das geht so in der Form einfach nicht. Und ich finde es nicht nur bedenklich im Hinblick Nuri Sahin, das muss man ja auch sagen. Er hat ihm da ja auch ein absolutes Armutszeugnis als Trainer ausgestellt. Nuri Sahin ist ein verdienter ehemaliger Spieler von Borussia Dortmund, der sicherlich seine Fehler da jetzt in dieser relativ kurzen Zeit als Cheftrainer gemacht hat. Aber ich finde auch, das hat er in der Form nicht verdient. Das ist das eine. Und das Zweite ist, was bedeutet das eigentlich für jemanden wie Lars Ricken? Also Ricken ist erst seit Mai in der Verantwortung als Sportgeschäftsführer. Der ist noch dabei, seine eigene Rolle zu finden in einer relativ komplizierten Gemengelage mit einer Mannschaft um ihn herum, die ja nicht er zusammengestellt hat, sondern Hans-Joachim Watzke, mit Sebastian Kehl als Sportdirektor, mit Sven Mislintat als technischer Direktor. Wir alle wissen, haben wir mehrfach drüber gesprochen hier auch, wie dieses Verhältnis oder besser gesagt dieses Nichtverhältnis zwischen Kehl und Mislintat aussieht. Das heißt, es ist eine sehr, sehr schwierige Situation für Lars Ricken. Und wenn Sammer da tatsächlich quasi, da hast du ja völlig recht, diese Trennung von Sahin vorwegnimmt, dann werden natürlich Spekulationen losgetreten, so nach dem Motto, ja, wer hat denn eigentlich bei Borussia Dortmund das Sagen? Was ist denn eigentlich mit Lars Ricken? Ist der Verantwortung überhaupt gerecht, wenn Matthias Sammer quasi diese wichtige Entscheidung da vorwegnimmt? Also das ist etwas, was ganz, ganz schwierig für Borussia Dortmund ist, was ein Desaster in der Außendarstellung gewesen ist. Und was, ich meine, nochmal ein anderer Punkt. Man muss sich mal vorstellen, ein Wirtschaftsunternehmen wie Borussia Dortmund, noch dazu börsennotiert, mit einem Umsatz, Jahresumsatz von über 500 Millionen Euro, für ein Wirtschaftsunternehmen ist es eine fast schon unvorstellbare Sache, dass ein externer Berater sich in der Art und Weise dann öffentlich äußert. Und ich glaube, dass Lars Ricken tatsächlich sehr, sehr gut beraten ist, Matthias Sammer da mal ein Stoppschild vorzuhalten und zu sagen, pass auf, so geht es wirklich nicht. Wenn du hier Berater von Borussia Dortmund sein willst, dann erwarten wir eine gewisse Diskretion. Und dann, ich meine, man muss ihm ja nicht sagen, irgendwie, du darfst nicht mehr als TV-Experte auftreten. Kann man ja auch gar nicht, ist ja ein freier Mensch. Aber dann kann man schon sagen, überleg dir mal, was dir wichtiger ist. Und dann kann er ja gerne Amazon Prime sein. Okay, dann spreche ich irgendwie als Experte über die Bayern. Aber nicht mehr über den BVB, zumindest ja, nicht in dieser ja. Form. Geht gar nicht.
Ja. Dem ist aus meiner Sicht überhaupt nichts hinzuzufügen. Ich fand es schon am Dienstag mehr als irritierend und ja, finde es immer noch ein Unding. Von daher, ja, muss Matthias Sammer sich da bewusst werden. Ich könnte mir aber sehr, sehr gut vorstellen, dass er darauf verzichten kann, wenn er dann ja noch seine Expertise bei anderen Themen, bei anderen Mannschaften unter Beweis stellen kann, die er ja auch hat. Meiner Meinung nach. Also ich halte ihn nach wie vor für einen sehr, sehr deutlichen TV-Experten. Von daher ist er, glaube ich, auch so einigermaßen beliebt auch bei den Leuten, weil er einfach Dinge auch ganz klar anspricht, keine rosa-rote Brille trägt. Wenn es aber eben um den eigenen Verein geht, mehr oder weniger, von dem er dann vermutlich auch bezahlt wird, ist das natürlich schon, überschreitet das ganz klar seine Kompetenzen. Olli, glaubst du übrigens, wir haben ja schon jetzt mehrfach über diese ganze verworrene Führungsstruktur gesprochen, glaubst du, dass der Verein bis Saisonende noch an dieser Konstellation festhalten wird? Weil ich meine, ich finde ja, nach diesem ganzen Ausruf von Nuri Sahin ist dieses Thema ja mehr denn je Topic, also muss doch da zwangsläufig was passieren. Du kannst doch nicht mit dieser Konstellation Mislintat, Kehl und so weiter bis Saisonende weitermachen. Oder glaubst du, man versucht das jetzt irgendwie Richtung Sommer zu retten, die Saison irgendwie über, ja, noch zu retten, um dann erst Konsequenzen folgen zu lassen?
Also ich glaube nicht, dass sie so lange warten werden. Ich glaube, dass es mittlerweile, Stichwort Elefanten im Raum, dass ich die, und das sind eigentlich auch meine Erkenntnisse, dass ich tatsächlich mittlerweile auch am Rheinlanddamm in der Geschäftsstelle oder in Brakel am Trainingsgelände, wo dann Lars Ricken beispielsweise sein Büro hat, Aki Watzke sitzt ja am Rheinlanddamm, Ricken will halt näher am Profileistungszentrum sein, sitzt in Brakel am Trainingsgelände, dass sich da jetzt auch die Erkenntnis durchgesetzt hat, also speziell mit Sebastian Kehl und mit Sven Mislintat, das geht so nicht, weil es halt so ist, dass die beiden sich, sagen wir mal, misstrauen. Ganz wertfrei ausgedrückt, wir brauchen hier auch gar nicht aufbröseln, wer von den beiden warum dem anderen misstraut, ist meine Erkenntnis. Sie misstrauen sich gegenseitig, sie waren schon mal Konkurrenten, als es darum ging, den Sportdirektorenposten zu besetzen. Ja. Mit Mislintat kommt jetzt jemand oder ist dann jemand in die Abteilung, die Kehl ja nach wie vor als Sportdirektor verantwortet, gekommen, mit dem er eigentlich nicht kann.
Von Beginn an schon nicht, ne?
Ja, nein. Diverse andere Sportdirektoren, mit denen ich darüber gesprochen habe aus der Liga, sagen mir, also es wäre ein absolutes No-Go, wenn das mit ihnen so gemacht würde. Ich glaube, dass man tatsächlich das jetzt auflösen wird, dass man das Problem angehen wird nach Beendigung des Transferfensters. Das muss natürlich erstmal abgearbeitet werden. Aber ich glaube, dass sie aktuell noch nicht so richtig wissen, wie sie dieses Problem lösen werden. Ja. Also es gibt ja im Grunde genommen drei Möglichkeiten. Entweder Sven Mislintat geht oder Sebastian Kehl geht oder alle beide gehen. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, die Tatsache, dass Sebastian Kehl seinen Vertrag erst vor kurzem verlängert hat, deutet vielleicht darauf hin, dass es zu einer Trennung von Mislintat kommt. Aber die Strukturen sind dann tatsächlich so verworren, dass ich da momentan nicht unbedingt eine Prognose abgeben werde, wie man dieses Problem lösen will. Ich weiß nur, dass man mittlerweile tatsächlich zu der Auffassung gelangt ist, so wie es sich derzeit darstellt, kann es nicht weitergehen.
Ja, ich würde sagen, normalerweise, wenn du da objektiv drauf guckst, kann es nur sein, dass man sich von Sven Mislintat Trend. Allerdings, und das ist ja auch nicht ganz unentscheidend, hat er eben einen
Befürworter namens normalerweise.
Hans-Joachim Watzke, der ja, dessen Wort ja nach wie vor sehr, sehr großes Gewicht hat. Von daher.
Klar, er hat ihn zurückgeholt, Mislintat, damals im Mai. Und man muss ja auch eins mal sagen, und ich will jetzt nicht unbedingt eine Lanze für Lars Ricken da brechen, aber das ist natürlich keine leichte Situation gewesen. Du wirst Sportgeschäftsführer und kriegst aber gleichzeitig sozusagen diese Mannschaft, mit der du zu arbeiten hast, vorgegeben von dem Mann von Watzke, der dich zum Sportgeschäftsführer gemacht hat, mit Sebastian Kehl, von dem du weißt, der wollte eigentlich deinen Posten, mit Sven Mislintat, von dem du weißt, der kommt jetzt mit Kehl überhaupt nicht zurecht und umgekehrt auch nicht. Und gleichzeitig dann wahrscheinlich noch ein bisschen überspitzt ausgedrückt mit dem guten Ratschlag. Und wenn es mal ein Problem gibt, dann kannst du dich an Matthias Sammer wenden, ja. Der wiederum ja auch nicht viel von Sebastian Kehl hält. Also die Situation für Lars Ricken ist alles andere als leicht. Und diese Probleme sind auch alles andere als leicht für ihn zu lösen. Denn er ist ja eigentlich jemand, der im guten Willen und auch auf Ausgleich bedacht war und der eigentlich auch in dieser Konstellation arbeiten wollte. Aber es hilft ja nichts. Man stellt fest, es funktioniert nicht. Und deshalb, wie gesagt, muss er es lösen. Ja. Es ist ja jetzt auch nicht damit getan, wenn sozusagen Hans-Joachim Watzke, das könnte er ja noch, ist ja noch bis Ende des Jahres in der Geschäftsführung, er könnte das ja lösen. Aber wenn er dann derjenige wäre, der dieses Problem löst, dann dient das ja auch nicht gerade dazu, dass Lars Ricken Autorität aufbaut. Ja. Also schwierige, sehr schwierige Situation.
Ja. Olli, was übrigens auch schwierig ist und bislang noch überhaupt gar nicht klappt, ist, neue Spieler zu holen. Was ist da eigentlich los? Eine Woche ist es nur noch offen, das Transferfenster, das Wintertransferfenster. Ja, ja. Man hatte sich ja sehr viel fest vorgenommen. Es war auch total klar, wo es hakt und wo man sich verstärken möchte. Und jetzt hat man eben noch 6 volle Tage Zeit. Und die Namen, die ja noch Anfang Januar sehr, sehr lautstark kommentiert und diskutiert wurden, von denen hört man so gar nichts mehr. Ne? Also beispielsweise McAtee hörst du nichts mehr.
Genau.
Renato Veiga soll auch jetzt eben dann doch nicht zustande kommen. Also es ist schon... würde mal sagen, langsam läuft die Zeit davon, oder?
Ja, natürlich, weil du jetzt ja ein zusätzliches Problem hast, das du erstmal lösen musst mit der Beantwortung der Trainerfrage. Also für den neuen Trainer, egal wer es dann auch sein wird, sollte es ein neuer Trainer sein, wovon ich nach wie vor ausgehe, dann müsstest du ja relativ schnell mit dem auch mal sprechen. Wie denkst du über diese Verstärkung? Wie denkst du über jene Verstärkung? Ja. Das erschwert das Ganze natürlich. Es kann möglicherweise auch ein paar relativ profane Gründe geben, weil logischerweise, je länger das Transferfenster fortschreitet, je mehr es Richtung Schließung geht, desto größer wird natürlich auch irgendwo der Druck bei den abgebenden Vereinen. Und dann würdest du im Zweifelsfall ein etwas besseres Geschäft machen. Also das muss man schon auch immer dazu sagen. Nur grundsätzlich, du hast so viele Baustellen derzeit zu bearbeiten, da musst du schon wirklich aufpassen, dass du dich nicht verzettelst. Ne? Ja. Noch dazu, wenn jetzt beispielsweise handelnde Personen gerade aus der Sportabteilung mit Kehl und Mislintat jetzt auch nicht genau wissen, wie es jetzt langfristig mit ihm weitergeht. Also das ist schon eine äußerst schwierige Gemengelage, die ist äußerst herausfordernd. Ja.
Und auf der anderen Seite kannst du dann natürlich auch Spieler nicht gehen lassen. Jetzt nehmen wir mal Donny Mahlen raus, wo man ja eigentlich auch dachte, ne? Selbst wenn man ihn gehen lässt, brauchst du ja trotzdem Ersatz. Und jetzt gibt es natürlich auch noch andere Spieler, die logischerweise, wenn du bei Borussia Dortmund spielst, gerade vielleicht, wenn du nicht so viel Spielzeit hast, vielleicht auch irgendwo auch kritisch beäugt wirst, die dann natürlich auch das Interesse von anderen Vereinen auf sich ziehen. Und deshalb kommen wir jetzt zu unserem Gerücht der Woche.
Gerücht der Woche.
Und bei unserem Gerücht der Woche geht es um Karim Adeyemi, dem Flügelflitzer von Borussia Dortmund. War lange Zeit jetzt raus, war verletzt, ist noch nicht, sag ich mal, auf dem Höhepunkt seines Schaffens. Das hat auch das Spiel gegen Bremen und Bologna auch gezeigt. Also da ist noch Luft nach oben. Trotzdem glaube ich, seine Qualitäten, Olli, du wirst mir recht geben, sind unbestritten. Und deshalb gibt es auch Interesse, unter anderem aus Italien. Neapel soll dann heißer Anwärter sein. Und laut Gerüchten offenbar auch der FC Liverpool. Im Gespräch sind dabei übrigens bei Neapel ein durchaus knackiges Paket, also zwischen 40 und 50 Millionen Euro stehen da im Raum als Ablöse. Olli, wie denkst du denn über Karim Adeyemi?
Wie denke ich über Karim Adeyemi? mal denke ich gut über ihn, mal habe ich eine richtig hohe Meinung von ihm und manchmal drohe ich ein klein wenig an ihm zu verzweifeln.
Olli, das trifft ja fast auf alle BVB-Spieler zu aktuell.
Ja, auf mehrere wollen wir es mal so sagen. Nehmen wir doch einfach mal jetzt die vergangene Woche mit diesen beiden Spielen, mit der Niederlage in Bologna und dann auch mit diesem 2:2 gegen Werder Bremen. Also ich fand beispielsweise, dass es in diesen beiden Spielen sehr offenkundig geworden ist, was aus Karim Adeyemi einerseits werden kann, obwohl er jetzt auch gegen Werder jetzt nicht so die alles überragenden Szenen in der Offensive gehabt hat. Aber da hat er genau das gemacht, was von ihm eigentlich immer eingefordert worden ist, egal von welchem Trainer, ob von Nuri Sahin, ob vorher von Edin Terzic oder jetzt auch von Mike Thulberg. Kurzes Beispiel. Gegen Bologna, wenn man sich die Entstehung der Gegentreffer anschaut, dann muss man einfach feststellen, natürlich, rabenschwarzer Tag von Waldemar Anton, dem dann sozusagen quasi einen Doppelfehler unterläuft bei diesem einen Gegentreffer. Aber es wurde ein langer Ball gespielt aus der Abwehr der Italiener heraus. Und dieser Ball konnte gespielt werden nahezu ohne Gegnerdruck, weil Karim Adeyemi den Verteidiger, der diesen Ball gespielt hat, weil Karim Adeyemi den nicht angelaufen hat. Jetzt gegen Werder habe ich mich ziemlich geärgert, als ich das gesehen habe. Jetzt gegen Werder beispielsweise ist mir aufgefallen, dass Karim Adeyemi wirklich einen relativ großen Aktionsradius hatte. Wie gesagt, ihm ist offensiv nicht alles gelungen. Kann man auch nicht immer erwarten. Erst recht nicht, wenn deine Mannschaft über 70 Minuten in Unterzahl ist als Offensivspieler. Aber was er konsequent gemacht hat, ist, er hat die Bremer Aufbauspieler angelaufen, sodass die über weite Strecken nicht in der Lage waren, ungestört gezielt einen langen Ball hinten herauszuspielen, weil genau das war ihre Herangehensweise, ihre taktische Herangehensweise. Sondern es konnten stattdessen nur so Art Befreiungsschläge gespielt werden. Und die waren natürlich nicht zielgerichtet. Und wenn Karim Adeyemi in jedem Spiel, er muss nicht in jedem Spiel gut sein, er muss nicht in jedem Spiel brillant sein, aber wenn er in jedem Spiel diese Attitüde an den Tag legen würde, dann wäre er mit den Fähigkeiten, die ja völlig unbestritten sind, Offensive, seine Schnelligkeit, sein Dribbling, seine Schussstärke, er ist ja sogar kopfballstark, dann könnte das ein absoluter Topspieler sein. Deshalb, ich habe immer noch die Hoffnung bei Adeyemi, dass es vielleicht irgendwann mal einen Trainer bei Borussia Dortmund gibt, egal wie der heißen mag, der den so richtig in den Griff bekommt, weil dann ist er für mich einer der besten Offensivspieler, den die Bundesliga überhaupt zu bieten hat.
Wow, das sind starke Worte. Also hältst du eigentlich auch diese Ablöse, wenn man dem Glauben schenken möchte, 40 bis 50 Millionen Euro für einen Spieler seiner Kategorie für gerechtfertigt?
Also das ist natürlich, wenn man seine Leistungen sieht, ist das natürlich utopisch hoch für ihn. Deshalb muss man tatsächlich sollte es ernsthaft solch ein Angebot in der Größenordnung, ich habe da auch so ein bisschen meine Zweifel, sollte es die geben, da muss man sich das bei Borussia Dortmund natürlich überlegen. Andererseits, ich bin nach wie vor überzeugt von dem enormen Potenzial, was Karim Adeyemi hat. Und ich meine, der ist ja auch nicht von ungefähr schon mal zur Nationalmannschaft eingeladen worden. Also damit stehe ich, glaube ich, auch nicht alleine. Also das kann ein richtig, richtig guter werden. Nur wie gesagt, so langsam müsste er mal mehr Kontinuität in seine Leistungen bekommen. Kriegt er die rein, dann kann Borussia Dortmund tatsächlich eine derartige Ablösesumme für ihn erzielen. Und dann müssen sie auch nicht jetzt erzielen, sondern dann könnten sie sie auch in ein, zwei, drei Jahren oder wann auch immer erzielen. Also ja. Außerdem, ich weiß nicht, Manni, wie siehst du es? Wenn du Donny Malen schon abgibst, dann stellt sich ja auch die Frage der Alternative im Kader, wenn du einen Karim Adeyemi verlieren solltest. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Also meiner Meinung nach müsstest du mindestens einen, wenn nicht sogar zwei Spieler für diese Position jetzt noch verpflichten,
ja,
um überhaupt darüber nachzudenken, Karim Adeyemi gehen zu lassen. Und das ist ja aktuell noch überhaupt nicht in Sicht. Also es ist immer noch ganz oben auf der Prioritätenliste, ist immer noch ein linker Verteidiger, dann vielleicht noch ein Achter, ein zentraler Mittelfeldspieler und dann kommt vielleicht irgendwann mal ein Flügelspieler und der Markt ist im Winter eben schwierig. Da hast du jetzt nicht unbegrenzt Auswahl an offensiven Flügelspielern. Von daher glaube ich, oder ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass das mit Karim Adeyemi zumindest im Winter, ich glaube im Sommer ist es wieder was anderes, aber im Winter nicht klappen wird. Und ich glaube, beziehungsweise das, was ich gehört habe, meine Infos sind auch, dass er das relativ ähnlich sieht und deshalb ja auch gar nicht unbedingt darauf drängt, jetzt im Winter noch den Verein zu verlassen.
Nein, also denke ich auch nicht, aber wer weiß schon, vielleicht müssen sie ja auch, der aufnehmende Verein, erstmal sehen, dass sie bei Borussia Dortmund derzeit bei den ganzen Problemen, die der Club hat, einen ans Telefon kriegt mit ihrem Angebot.
Ob du bei einem mittelmäßigen Bundesligisten zuschlägst, ist natürlich die andere Sache, da hast du recht.
Ja, wer weiß, wer weiß. Also schauen wir mal. Ich glaube, dass es tatsächlich erstmal beim BVB, wir haben ja wirklich über viele der Probleme gesprochen, zumindest haben wir sie angerissen. Das Dringendste natürlich eine Entscheidung in der Trainerfrage, dass es beim BVB derzeit so ein paar Prioritäten gibt. Und ich bin mal sehr, sehr gespannt, worüber, Manni, um dann so langsam auch mal hier auf die Zielgerade einzubiegen, worüber wir uns in der kommenden Woche unterhalten werden.
Ja.
Es ist ja immer so ein bisschen so ein Blick in die Glaskugel auch derzeit. Ne?
Ja, ja. Aber aktuell, ja, klar, klar, es ist natürlich immer im Fußball, jetzt nach dem Auftritt am Wochenende, glaube ich, kann man auch, wenn man auch, ja, auch wenn man sich davon jetzt nicht zu sehr runterziehen lässt, dass man immer noch Tabellenelfter jetzt, glaube ich, mittlerweile ist, glaube ich, oder habe ich das Gefühl, dass sie das ja in der Woche ja auf jeden Fall mindestens 4 Punkte holen. Champions League gegen Donetsk, glaube ich, ist ein Muss, auch um ja, ja natürlich die Chancen auf diese Top 8 noch
genau
irgendwie am Leben zu lassen. Und dann am Wochenende gegen Heidenheim in Heidenheim musst du in der jetzigen Situation auch einfach gewinnen. Da gibt's kein Aber, da gibt es keine Ausreden. Die wird
nein,
Mike Thulberg oder wer dann auch immer Trainer sein wird, beim BVB auch nicht gelten lassen. Davon bin ich überzeugt. Und ich glaube übrigens, am Mittwochmorgen ist ja schon dieser Matchday meines One mit BK, mit Abschlusspressekonferenz. Der könnte ziemlich turbulent werden, Olli, wenn da alle Mannschaften zeitgleich spielen. Und ich glaube, wenn ihr da draußen auch die Blitztabelle immer mal wieder einblendet, beziehungsweise da einen Blick drauf werfen werdet, die wird ziemlich dynamisch sein. Also da werden die Mannschaften hin und her springen und ja, das könnte ein turbulenter und spannender Abend werden.
Ja, genau. Also ich bin wirklich mal gespannt. Ich bin so ein klein bisschen immer noch enttäuscht in Bezug auf Borussia Dortmund, gerade aufgrund dieser Niederlage in Bologna, weil da hat man sich zumindest, du hast ja immer noch allerdings eine eher geringe Chance, tatsächlich so durchzumarschieren, ohne dass du den Umweg über die Playoffs nehmen musst Richtung Achtelfinale. Aber die Chance ist natürlich massiv geschmälert worden durch diese Niederlage in Bologna. Und das ist eigentlich doppelt schade, weil wenn du dich direkt für das Achtelfinale qualifiziert hättest oder vielleicht hast du ja Glück und es klappt trotzdem auch noch so, dann würdest du natürlich noch mal ein bisschen Zeit gewinnen. Gerade wenn du dann einen neuen Trainer haben solltest, der dann wirklich noch 2 vernünftige Trainingswochen mehr mit der Mannschaft ja im Februar hätte, was auch wichtig wäre, um tatsächlich da vielleicht auch mal was Neues einzustudieren. Sieht aktuell nicht danach aus. Es sieht danach aus, als ob Borussia Dortmund, wenn es gelingt, sich über die in die Playoffs zu kommen, dass Borussia Dortmund tatsächlich eine Vielzahl von englischen Wochen hat. Und das erschwert es natürlich dem neuen Trainer auch nicht unerheblich, tatsächlich seine eigenen Vorstellungen umzusetzen, denn dazu brauchst du einfach Trainingseinheiten.
Ne? Ja, du sagst es. Und ja, wenn es dann wirklich die Playoffs werden, hast du natürlich auch wieder ein bisschen weniger Zeit, in der du ordentlich trainieren kannst.
Absolut.
Das ist natürlich, das wollte man ja unbedingt vermeiden, das hat Nuri Sahin auch immer wieder betont. Jetzt hat man es eben, jetzt muss man diesen Weg vermutlich gehen, aber ja, vielleicht schafft man es ja auch am Mittwoch dann doch noch überraschenderweise direkt, wäre natürlich ja, für den
Verein,
glaube ich, auch für die jetzige Entwicklung ja wahnsinnig wichtig.
Na, es wäre schon so. Das stimmt wohl. Ja. Ja. In diesem
Olli,
Sinne.
Sehen wir uns morgen in Dortmund?
Ja, so sieht's aus. Sehr es gut. Geht weiter, um Olli Kahn zu zitieren. Es geht immer weiter. Man weiß nur
so
nicht wie.
Ja, das beobachten wir natürlich weiter für euch. Euch eine schöne Woche. Viel Spaß beim Gucken am Mittwoch, hoffentlich mal wieder mit dem, ja, mit dem ersten positiven Ergebnis im Jahr 2025 und dann hören wir uns spätestens nächsten Montag wieder.
So ist es. Bis dann, macht's gut. Ciao.
Ciao.